kommt Mensch in den Dannenröder Wald, trifft sie und er auf unglaublich engagierte, kompetente, kämpferische, empathische und sich kümmernde Menschen. Eine davon leitete am Sonntag, den 27. September, den Sonntagsspaziergang durch den Dannenröder Wald. Und das war Elke von der Bürgerinitiative Keine A49. Sie nahm sich daran anschließend noch viel Zeit für uns und führte uns überaus sachkundig durch den Wald. Heraus kam dabei das folgende Gespräch.
Ja, fangen wir vielleicht mal mit etwas Persönlichem an. Mhm. Wie lange wohnen Sie denn schon hier in dieser Region?
Ja, ich bin hier geboren, das ist also meine Heimat und ich bin seit einem Jahr aktiv im Widerstand gegen dieses Autobahnprojekt.
Jetzt war die erste Räumungsversuch schon, also der Barrikaden zumindest. Wir waren eben bei diesem Tripod. Mhm. Was ist da passiert?
Man hat mitgeteilt, dass man Wegebarrikaden wegräumen möchte, um Rettungswege freizuräumen. Das wäre auch akzeptiert worden. Der Tripod, der dort an diesem Tag geräumt wurde, stand überhaupt nicht im Wege. Also die Fahrzeuge hätten da ohne weiteres durchfahren können, auch die Räumfahrzeuge aller Art. Aber man hat es da einfach probiert, diesen Tripod zu räumen. Und als erstes hat man ganz fahrlässig eine Stütze dieses Tripods zur Seite gezogen, sodass diese ganze Konstruktion instabil wurde und die Person, die auf diesem Tripod saß, die ganze Zeit in akuter Lebensgefahr schwebte. Weil wenn das ganze Teil aus dem Gleichgewicht gerät, kann es sehr leicht passieren, dass diese drei Balken zusammenstürzen und dann Mensch mit hinfällt, nach unten fällt und die Balken auf den Menschen fallen.
Falls hier also tatsächlich geräumt wird, lässt das Schlimmes befürchten?
Das ist unsere ganz große Befürchtung. So unprofessionell wie die Polizei in diesem Fall vorgegangen ist, muss man davon ausgehen, dass sie keinerlei Erfahrung hat mit solchen Räumungsaktionen und auch sich anscheinend nicht beraten hat, wie man da vorgeht. Und wenn ich dann bedenke, dass wir hier hohe Besetzungsstrukturen haben in den Bäumen, weiß ich nicht, was dann passieren wird.
Wie gehen die AktivistInnen im Wald mit der Natur um?
Mein Eindruck ist eben, dass diese AktivistInnen oder die hier im Wald sind, sehr achtsam mit allen Dingen umgehen. Sei es mit Menschen, sei es mit Material, sei es mit Lebewesen oder den Bäumen. Das zeichnet sich zum Beispiel, fängt damit an, dass Wege abgelegt sind, dass man nur auf bestimmten Wegen sich bewegt, damit man eben nicht den Boden im Wald an allen Stellen zertrampelt. Es zeigt sich darin, dass man wirklich alle Lebensmittel aufbraucht und nichts verschwendet und nichts wegwirft. Und vor allen Dingen zeigt es sich, dass diese Menschen sehr achtsam und wertschätzend miteinander umgehen, so wie man sich das wirklich in der übrigen Gesellschaft auch wünschen würde. Und diese Menschen, die ich kennengelernt habe, sind eben alles andere wie Chaoten, wie sie sonst oft immer beschrieben und dargestellt werden und schon gar nicht kriminell.
Befürworter der A49 versuchen den Wald, ich sage das jetzt mal so, ein bisschen zu diskreditieren, indem nämlich gesagt wird, na, der wird ja auch kommerziell genutzt, also so viel Naturschutz ist das ja gar nicht. Jetzt haben Sie vorhin erläutert, auf welche Art und Weise dieser Wald kommerziell genutzt wird. Vielleicht erzählen Sie das mal auch unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir da alle Bescheid wissen.
Ja, das ist hier schon dieser Wald ein Privatwald, der schon seit Jahrzehnten ganz naturnah bewirtschaftet wird. Das heißt, man entnimmt immer nur einzelne Bäume aus einem Bereich und lässt einfach die jungen Bäume von alleine nachwachsen. Also man macht es nicht so, wie das häufig in diesen Staats- oder Landesforsten der Fall ist, dass man einfach Monokulturen hat, die man dann flächendeckend zunächst mal aberntet und dann wieder nachpflanzt, sondern hier wird einfach nur stückweise Bäume entnommen und Gelegenheit gegeben, Jungbäume aufwachsen zu sehen.
Das heißt also, man kann in der Tat von einer nachhaltigen Nutzung reden.
Absolut, so würde ich das, ich bin da fachlicher Laie, aber das würde ich so bewerten. Und wenn man den Wald anguckt, ist es einfach total schön, es zu erleben. Es gibt alte und junge Bäume und kleine und große, so wie man es sich wünscht, eine Vielfalt an Lebensformen.
A49-Befürworter argumentieren dann, ja, es wird zwar Wald jetzt weggenommen durch die Autobahn, aber es wird ja wieder aufgeforstet und Sie haben uns da hinten etwas gezeigt und auch wie das gemacht worden ist. Das wäre super, wenn Sie uns das nochmal schildern würden.
Ja, also bei dem Wort aufforstet aufforsten oder nein, anders, das heißt ja dann Ausgleichsmaßnahmen und es wird ja immer sehr stark von der Baugesellschaft beworben. Also es werden ja in Anführungsstrichen nur 85 Hektar Wald entnommen oder für die Autobahn sollen die gerodet werden, aber es finden auf 750 Hektar Ausgleichsmaßnahmen statt. Also schon allein diese Zahlenspiele sollen implementieren, dass es also ganz total viel gemacht wird, um den Verlust an Bäumen auszugleichen. Aber einen wirklichen Ausgleich für 300-jährige Bäume gibt es eben nicht. Ja? Wenn ich einen Baum, der über so lange Zeit gewachsen ist und eine so große Biomasse hat, um CO2 zu filtern zum Beispiel oder eben das Wasser aus dem Boden zu halten, das kann ich mit so einem kleinen Bäumchen, mit so einem Setzling überhaupt nicht erreichen. Der braucht eben auch hunderte von Jahren, um die gleiche Leistung zu erzielen. Und es ist jetzt auch so in Zeiten von Klimawandel und schon auch Notstand, dass einfach diese Bäumchen gar nicht anwachsen. Von diesen Bäumen, die dort gepflanzt sind, von diesen Setzlingen, ist mindestens die Hälfte der Bäume nicht angegangen und müsste jetzt nachgepflanzt werden. Und wie oft die nachgepflanzt werden sollten, damit es überhaupt einen Bestand gibt, das vermag ich nicht zu sagen.
Das war auch eine ziemlich freie Fläche, also nicht wie Sie es hier geschildert haben, dass man jetzt in einem bestehenden Wald dann quasi was Neues anpflanzt. Das ist ja dann einfacher.
Genau, also das war dann eine Fläche, die man extra auch noch hergerichtet hat. Also dort standen Birken und einige Nadelhölzer, die hat man entfernt, um dann darauf Eichen zu pflanzen, damit man eben einen neuen Eichenbestand hier anpflanzt. Aber eben dadurch hat man, dadurch, dass man diese anderen Bäume weggenommen hat, die großen Bäume, die die Jungbäume hätten beschatten können, das hat man eben dadurch verhindert, sodass jetzt diese jungen Bäume in der Sonne heranwachsen müssen, wofür sie eigentlich gar nicht gebaut sind.
Entfernt bedeutet das, man hat die Birken und die Nadelbäume gefällt?
Ja.
Das ist ja kurios.
Ja, natürlich. Deswegen, wir verstehen hier überhaupt an manchen Dingen nicht, was hier sich die Planer oder die naturschutzfachlichen Behörden gedacht haben.
Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie, wenn man jetzt durch diesen Dannenröder Wald und durch den Herrenwald eine Autobahn pflastert?
In Bezug auf die Natur?
Ja.
Ja, in Bezug auf die Natur ist es natürlich eine Katastrophe, wenn wir jetzt gerade hier in diesem Dannenröder Wald, da wird ja wirklich die Schneise durch diesen Wald geschlagen. Das bedeutet, dass abgesehen von diesen Flächen, die für diese Autobahn benötigt werden, das Klima im Wald sich verändern wird. Viele Bäume werden das auch nicht überleben, weil sie es jetzt gar nicht gewohnt sind, plötzlich Randbäume zu sein, in der Sonne zu stehen, und sie werden eben auch dann noch sterben, auch wenn sie jetzt nicht gefällt wurden, weil sie einfach ein ganz anderes Klima gewohnt sind. Und das hat man im Sommer sehr schön hier gespürt, dass es im Wald einfach viel kühler war als auf den sonnigen Abschnitten oder vor dem Wald. Also dieser Wald ist wirklich auch klimarelevant und sorgt dafür, dass hier stabile klimatische Verhältnisse herrschen.
Ja, und wir Marburger sind ein bisschen neidisch. Ja, weil unsere Wälder sind echt viel trockener. Also da sieht man, das ist mir als erstes Mal, wo ich hier war, ist mir das sofort aufgefallen. Also das ist ganz interessant. Was ich vor ein paar Wochen überhaupt noch gar nicht wusste, ist, dass es hier mal eine Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat und dass da jetzt droht, dass toxische Stoffe in das Grundwasser kommen. Aber vielleicht erklären Sie das mal.
Genau. In Stadtallendorf gab es im Zweiten Weltkrieg eine der größten Munitionsfabriken in Europa. Und nach dem Krieg sind dort ganz viele Altlasten auf den Flächen verblieben. Und im Laufe der 70 Jahre wurde das meiste nicht was kontaminiert war an Boden entsorgt oder die Altlasten beseitigt, sondern sie liegen zum Teil noch heute auf den Flächen. Und dadurch ist eben diese toxischen Stoffe, wir sprechen hier von TNT und anderen Belastungsstoffen, mit dem Regen in das Grundwasser ausgewaschen worden. Und jetzt schwimmt diese TNT-Linse in einem bestimmten Bereich und wird eben auch dort gehalten durch verschiedene Strömungsimpulse. Normalerweise hat ja das Wasser den Impuls zu fließen, nach Süden abzufließen, und durch eine unterirdische Gegenströmung versucht man eben diesen belasteten Wasserbereich in diesem Bereich zu halten, damit er sich nicht mit dem anderen Grundwasser vermischt. Und da besteht eben, wenn jetzt Bauarbeiten einsetzen, die große Gefahr, dass diese Strömungsverhältnisse, das kann man ja gar nicht vorher berechnen, was dann passiert, sich umdrehen, umkehren und es dann doch zu einer Vermischung mit dem übrigen Grundwasser kommt.
Es könnte jetzt überzeugte A49-Befürworter der Verdacht kommen, ach, die haben sich da schon wieder was Neues ausgedacht und so weiter. Das ist aber mitnichten so, weil auch offizielle Behörden da Befürchtungen haben, nicht?
Genau, also es gibt eine Stellungnahme vom Zweckverband Mittelhessischer Wasserwerke, die hat es auch in der Presse veröffentlicht, dass sie da starke Bedenken haben bei dem Ausbau der A49 und diese Behörde ist jetzt schon dabei, Ersatzbrunnen herzurichten und damit sie auch im Bau, bei Baubeginn einige Brunnen abschalten kann. Aber das sind wirklich nur so einige Maßnahmen. Wenn der Worst Case eintritt, weiß ich nicht, was dann passieren wird. Und letzten Endes müssen es dann die Bürger wieder bezahlen, weil, soweit ich informiert bin, wird es nicht in die Baukosten der Autobahn einberechnet, sondern die Ersatzbrunnen werden auf die Bürger später umgelegt.
Und soweit ich informiert bin, ist das ja hier das Trinkwasserreservoir, also zumindest in der Gegend, von 500.000 Menschen.
So, genau, also das Trinkwasser von hier diesem Gebiet und aus dem Kleental wird bis in die Rhein-Main-Region geliefert. Es ist hier einer der größten Grundwasserkörper mit diesen 13 Brunnen. Ja, und diese Menschen wären dann unter Umständen alle davon betroffen, wenn das Grundwasser verseucht werden würde.
Jetzt fasst man sich ja ein bisschen an den Kopf, wenn man das alles so hört und denkt sich, aber da gibt es doch Genehmigungsverfahren und da wird so etwas geprüft. Was ist damit?
Ja, das vermag ich auch nicht zu sagen, aber meine Einschätzung oder das, was ich hier schon kennenlernen konnte im Zusammenhang mit der A49, also dann prüft man entweder nicht so genau oder man meint, man hätte geprüft und macht ein Häkchen dran. Also ich bin eben nicht Genehmigungs- und Planbehörde, aber wenn man es sorgfältig machen würde, dürfte ein solches Vorgehen nicht statthaft sein.
Ich habe hier so ein Faltblatt bekommen. Das ist eine Planung von 2010, wenn ich das richtig erinnere, wo also Alternativen ausgeheckt worden sind. Da geht es um eine Menge von Umgehungsstraßen, weil mit der Lärmbelästigung, das geht natürlich überhaupt nicht an der B3 und anderswo. Auch eine verstärkte Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene. Diese Pläne da 2010, sind die eigentlich je mal ernsthaft in der Politik diskutiert worden?
Das glaube ich weniger, weil sonst hätte man ja eventuell zu anderen Lösungen kommen wollen. Soweit ich das mitverfolge, ist es einfach immer nur diese eine Planung gewesen, beziehungsweise man wollte diese Verbindung von Kassel nach Gießen oder Frankfurt herstellen und die ersten Planungen liefen ja immer in weiter südlicher Richtung, einfach viel direkter und alle Gemeinden dort konnten sich erfolgreich gegen diese Autobahn wehren. Zum Schluss ist sie dann jetzt hier in Dannenroth gelandet, ganz weit nördlich im Vogelsberg, wo eben wenig Menschen wohnen, die sich wehren können.
Ich habe aus Gesprächen mit Menschen hier viele gehört, ja, wir haben die Grünen gewählt in der Hoffnung, also das ist eine Partei, wo wir uns darauf verlassen können, dass die also diese A49 nicht bauen werden. Ja, jetzt sitzen sie mit dem Umweltministerium, mit dem Verkehrsministerium in der Landesregierung. Ja, was sagt man dazu?
Da ist man eigentlich nur sprachlos und ich bin erschüttert, dass die Grünen ihre Werte einfach so verkaufen für ein Mitregieren in einer schwarzen Koalition. Also das kann man, als normaler Bürger versteht man es einfach nicht, dass ein Minister diese Pläne hier, ein grüner Minister, so mitträgt. Es kann sein oder er ist verpflichtet, das zu tun. Das ist ja ein Projekt des Bundes und er ist als hessischer Verkehrsminister dazu verpflichtet, diese Planungen umzusetzen. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass er sich mal viel klarer positioniert, dass er diese Autobahn nicht will und dass er Möglichkeiten erörtern würde, es wirklich dann auch mit den Prüfungen genau zu nehmen.
Ja, und damit Sand ins Getriebe zu streuen.
Genau.
Die Grünen machen sich auch ein bisschen einen schlanken Fuß, weil bei uns in Marburg, da sagen sie, also wenn wir die Angela Dorn und so weiter, und da sagen sie, ja, wir sind ja hier also immer noch eigentlich voll dagegen, aber wir sind unterlegen und so weiter. Schaut man allerdings den Koalitionsvertrag sich an, dann haben die Grünen das mit unterschrieben, den Bau von A49.
Ja, da steht aber einfach nur, die A49 wird fertig gebaut. Da steht nicht wann und unter welchen Bedingungen. Also da steht nur ein Satz und den kann man ja dann, könnte man, wenn man wirklich die Haltung hätte, man will die Autobahn nicht, schon auch ein bisschen mehr Engagement zeigen, dass man sie nicht will.
Ja.
Das könnte man wirklich etwas offensiver darstellen. So hat man doch den Eindruck, naja, es ist ihnen egal.
Also Enttäuschung, ne?
Ja.
Jetzt auf dem Weg hin, also wir stehen ja hier inmitten der Bäume. Es gibt auch viele Spechte hier im Wald. Ja. Das ist mir gestern Abend schon aufgefallen. Also unglaublich viele Spechte hier im Wald. Und da haben wir gesagt, also da habe ich festgestellt, Sie sind eine ganz schöne Optimistin. Man könnte ja jetzt so ein bisschen pessimistisch werden. Also die Räumung, sie scheint näher zu rücken. Worauf begründen Sie Ihren Optimismus?
Ja, solange der Wald noch steht, gibt es immer noch Hoffnung. Und ich hoffe auf ein Wunder und dass sich irgendwas tut, dass man doch der Politik nachweisen kann. Sie berufen sich ja immer auf die Rechtsstaatlichkeit und dass das Gericht alles für richtig befunden hat. Aber es gibt viele Dinge, die eben rechtsstaatlich nicht vollkommen korrekt umgesetzt sind. Also Ausgleichsmaßnahmen unter anderem. Ich habe selber Petitionen eingereicht, die noch nicht alle beantwortet wurden. Von daher, wenn man wirklich sich auf diese Rechtsstaatlichkeit verlässt, sollte man auch in diesem Bereich danach handeln. Und ein Punkt ist eben diese besonderen Ausgleichsmaßnahmen, diese CEF-Ausgleichsmaßnahmen, vor Baubeginn wirksam umgesetzt sein und diese Wirksamkeit muss auch belegt sein. CES ist ein englisches Wort für schon, also die ständig vorher schon wirksam sein müssen.
Okay.
Ja. Genau, und es gibt verschiedene Ausgleichsmaßnahmen. Manche können auch erst nach Baubeginn oder nach Abschluss des Baues erfolgen. Aber diese besonders wichtigen CEF-Maßnahmen, die sind eben aus naturschutzfachlicher Sicht unbedingt notwendig, wenn man eben in so ein sensibles Gebiet wie dieses FFH-Schutzgebiet im Herrenwald eingreift. Und da steht im Naturschutzrecht so drinne, dass diese wirklich vor Baubeginn umgesetzt sein müssen und die Wirksamkeit muss belegt sein. Und das sehe ich bei einigen dieser Ausgleichsmaßnahmen nicht gegeben.
Den Hörerinnen und den Hörern, also die das jetzt hören, haben Sie denen vielleicht irgendwas zu sagen, eine Hoffnung, ein Wunsch?
Ja, der Wunsch ist natürlich, dass alle, die das jetzt hören, einmal in diesen Wald kommen, um ihn kennenzulernen. Ich hoffe, dass er noch lange einfach so ist und so bleibt, wie er jetzt gerade ist. Und dass wir hier keine Gewaltaktionen von welcher Seite auch immer erfahren müssen. Denn wenn man hier in diesen Wald kommt, merkt man sofort, dass eine Veränderung ist. Also man merkt es an sich. Es gibt ja dieses schöne Wort des Waldbadens. Das kann man hier wirklich hautnah erleben. Mir geht es immer ganz eindeutig so, ich komme in diesen Wald und fahre mit meinen ganzen Aktionen nach unten und entspanne mich. Und das würde ich ganz vielen Menschen wünschen, dass sie dieses Erlebnis auch einmal haben könnten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wenn hier wirklich Räumungsaktionen laufen, dass ganz viele Bürger hierher kommen und einfach nur Präsenz zeigen und mit ihrer Anwesenheit zeigen, dass sie nicht für dieses Projekt sind, um es einfach deutlich zu machen.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.